Geliebte Brüder und Schwestern, wir machen weiter. Im Psalm 27 und betrachten heute die Verse 4 bis 6. Ich lese uns Psalm 27, die Verse 4 bis 6. Hört das Wort des Herrn. Eins habe ich vom Herrn erbeten. Danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tag des Unheils. Er wird mich verbergen im Versteck seines Zeltes, auf einen Felsen wird er mich heben. Und nun wird mein Haupt sich erheben über meine Feinde rings um mich her. Opfer voller Jubel will ich opfern in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. Amen. Amen. Nehmt gern Platz. David betet diesen Psalm in Zeiten großer Drangsal. In den ersten drei Versen, die wir letzten Mittwoch betrachtet haben, da sprach David von Übeltätern, die ihm nahen, um sein Fleisch zu fressen, von Bedrängern und Feinden. Und diese Feinde, sie waren viele und sie waren mächtig. David schreibt davon, dass ein Heer sich gegen ihn lagert und Krieg sich gegen ihn erhebt. Und nun würden wir doch erwarten, dass David zu Gott fleht, ihn aus dieser Bedrängnis zu retten und alle seine Feinde zu vernichten. Wenn man in so großer Bedrängnis ist, wenn es um Leib und Leben geht, dann ist das doch sicher die einzige Bitte, die einem auf den Herzen brennt: Herr, rette mich aus dieser Not, rette mich vor meinen Feinden. So wie uns vielleicht heute die Bitte auf dem Herzen brennt, wenn wir hören von Impfpflicht und Zwangsgeldern und Zwangshaft. Herr, rette uns aus dieser Drangsal. Die Feinde sind uns zu mächtig und zu viele. Ein ganzes Heer lagert sich gegen uns. Krieg erhebt sich gegen uns. Wir können an kaum etwas anderes denken. Herr, das ist unsere Bitte. Rette uns. Nun, was ist Davids Bitte? Vers 4, eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens. Ja, auch auf Davids Herzen brennt nur eine einzige Bitte. Aber es ist nicht die Bitte, die wir vielleicht erwartet hätten. Die eine Bitte, die David an den Herrn richtet, dieses eine, das er von ihm erfleht, diese eine Sache, nach der er trachtet, nach der er strebt, sie zu erlangen, ist nicht die Rettung von den Feinden, nicht die Rettung aus dieser Bedrängnis, sondern zu wohnen im Haus des Herrn. Was interessieren ihn die Übeltäter und Bedränger und Feinde? Was interessiert ihn das Heer, das sich gegen ihn lagert und der Krieg, der sich gegen ihn erhebt? Ihn interessiert nur eins: das Haus des Herrn, Gottes heiliger Tempel oder damals noch das Zelt der Begegnung. Darauf hat David all sein Sehen gerichtet. Er will wohnen im Haus des Herrn. Er will dort nicht nur mal gelegentlich Gast sein, sondern dort soll seine Wohnung, sein Zuhause sein. Der Ort, an dem er sich wohlfühlt, an den er immer wieder zurückkehrt, denn dort gehört er hin. Und zwar nicht nur, wenn ihm gerade mal danach ist. Auch nicht nur in Zeiten, in denen er vielleicht Not verspürt. Nein, sondern alle Tage seines Lebens. Jeden Tag. Sein Leben lang. Wenn du David an seinem Todestag gefragt hättest, was willst du heute, an deinem letzten Tag auf Erden, noch tun? Dann hätte er geantwortet: Lasst uns in das Haus des Herrn gehen. warum will David dort sein? Warum ist ihm das so wichtig? Warum ist das die einzige Bitte, selbst in so großer Bedrängnis? Vers 4, eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Das Haus des Herrn, sein heiliger Tempel, ist der Ort, an dem David die Freundlichkeit des Herrn anschauen will, betrachten will. Er will sich daran erinnern, darüber nachdenken, wie freundlich Gott zu den Seinen ist. Dass er sich ihnen offenbart, dass er wohnt mitten unter ihnen, dass er ihnen gütig ist und ihnen hilft, dass er ihnen gnädig ist und ihnen vergibt, dass er sein Angesicht leuchten lässt über ihnen, dass er ihnen unzählige Segnungen und Gnadenerweise geschenkt hat. David will die Freundlichkeit des Herrn anschauen und David will im Tempel nachdenken. Nicht über irgendwas, sondern über Gott, über sein Wort und Wirken, über sein heiliges Wesen und seine furchtbaren Taten, wie er in vergangenen Zeiten stets treu sein Volk gerettet hat aus größter Not. Wenn vor ihnen das Meer war und hinter ihnen das ägyptische Heer und es keinen Ausweg mehr gab, wenn kein Mensch sich noch irgendetwas ausdenken konnte, wie er dorthin fliehen konnte, da griff der Herr ein und rettete sein Volk auf wunderbare Weise mit seinem starken Arm. Vielleicht denkt David auch nach über seine Feinde, die sich draußen gegen ihn lagern, die danach trachten, ihn zu fressen, so wie es Asaf tat, als er nicht begreifen konnte, warum den Gottlosen alles gelingt und warum sie reich und mächtig werden, während er jeden Morgen gezüchtigt wird, jeden Tag leidet. Da schreibt Asaf im Psalm 73 ab Vers 16, da dachte ich nach, um dies zu begreifen. Eine Mühe war es in meinen Augen, bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes. Bedenken will ich dort ihr Ende. Fürwahr, auf schlüpfrige Wege stellst du sie, du lässt sie in Täuschungen fallen. Wie sind sie so plötzlich zum Entsetzen geworden? Sie haben ein Ende gefunden, sind umgekommen in Schrecken. Wie einen Traum nach dem Erwachen, so verachtest du, Herr, beim Aufstehen ihr Bild. Wenn wir im Haus des Herrn nachdenken über das Ende unserer Feinde, wie Gott sie plötzlich vernichten kann, zum Entsetzen machen kann, wie sie ein Ende finden werden, ja, wie sie vor Gott nicht sind wie ein Traum, wenn man erwacht. Man erwacht und er ist verschwunden und man nimmt ihn nicht für wahr. Das Haus des Herrn, der Tempel, der heute Gottes heilige Gemeinde ist, ist der Ort, an dem wir uns auch heute noch mitten im Toben der Welt, in ihrem Drohen, in all dem Aufruhr der Feinde, an diesen Ort kommen können und um dort uns zu besinnen auf Gott und auf seine Freundlichkeit gegenüber den Seinen und auf sein Gericht gegenüber den Feinden. Es ist der Ort, an dem unsere Angst und unsere Unruhe zum Schweigen kommen kann, weil wir darüber nachdenken, wer der Herr ist und was er zu tun vermag. Und weil David so über den Herrn und seine Freundlichkeit nachdenkt, kann er nun sprechen, Vers 5. Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tag des Unheils. Er wird mich verbergen im Versteck seines Zeltes. Schon in den ersten Versen dieses Psalms hatte David eine erstaunliche Zuversicht. Da hieß es, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht, vor wem sollte ich erschrecken? Wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger und meine Feinde, sie straucheln und fallen. Wenn sich ein Heer gegen mich lagert, fürchtet sich mein Herz nicht. wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Nun erfahren wir, warum David so eine übernatürliche Zuversicht hat, warum er so furchtlos sein kann im Anblick so großer Bedrängnis und Gefahr. Er weiß, dass der Herr ihn bergen wird in seiner Hütte am Tag des Unheils und ihn verbergen wird im Versteck seines Zeltes. Wenn das Unheil hereinbricht, wenn die Übeltäter und Bedränger und Feinde kommen, um uns zu fressen, wenn das Heer zum Angriff bläst und der Krieg losbricht, wird der Herr uns einfach nehmen und uns bergen, uns verstecken vor den Feinden, sodass sie uns nicht finden und das Unheil an uns vorüberziehen muss. Und er wird uns nicht irgendwo verstecken, sondern bei sich selbst, in seiner Hütte, in seinem Zelt. Er nimmt uns unter seinen Schutz, unter seine Fittiche. Wenn wir in der Hütte und im Zelt des Herrn sind, sind wir am sichersten Ort der Erde. Welcher Feind könnte dort eindringen und uns schaden? Es ist das Bild der absoluten Sicherheit. Wenn Gott dich schützt, wenn Gott dich verbirgt in seinem Zelt, in seiner Hütte, dann kann niemand dich finden und niemand dir etwas tun, egal wie viele sie sind, egal wie mächtig sie sind, egal wie boshaft sie sind. Und haben nicht auch wir das erlebt in den letzten bald 2 Jahren, dass der Herr uns verborgen hat und geschützt hat in seinem Zelt vor unseren Feinden, dass sie uns nicht gesehen haben, nicht gefunden haben, uns nichts tun konnten? Und weiter schreibt David in Vers 5, auf einen Felsen wird er mich heben, und nun wird mein Haupt sich erheben über meine Feinde rings um mich her. Gott wird ihn herausheben aus dem Toben, aus dem Krieg der Feinde und wird ihn stellen auf einen Felsen, auf sicherem, festen, erhabenen Grund. Die Feinde umringen David von allen Seiten, sie sind rings um ihn her, aber Gott wird ihn aus ihrer Mitte, wird hineingreifen in ihre Mitte und wird ihn aus ihrer Mitte mit starken Armen herausziehen und wird ihn erheben über alle seine Feinde, sodass David sein Haupt über sie erheben wird. Das heißt, durch Gottes Rettung wird David den Sieg davontragen über alle seine Feinde. Und die Feinde müssen allesamt beschämt werden, wenn sie mit ansehen müssen, wie der Herr ihre bösen Pläne und Anschläge vereitelt in einem Augenblick, obwohl der Sieg doch schon so sicher schien. Sie waren doch so viele, sie haben sich doch schon gelagert, sie haben doch schon zum Krieg gerufen. Aber all die, die Davids Fleisch fressen wollten, müssen nur mit ihren eigenen Augen ansehen, wie Gott ihn erhöht über sie alle und ihm den Sieg gibt und alle Feinde beschämt und lächerlich macht. Denn der Herr macht zunichte den Ratschluss der Nationen, er vereitelt die Gedanken der Völker. Wenn der Herr mit uns ist, was kann ein Mensch uns tun? Und das heißt nicht, dass jeder Christ immer gerettet wird aus allen Gefahren. Manchmal hat der Herr verordnet, dass ein Christ gewürdigt werden soll, für ihn zu leiden und zu sterben. Und glückselig, wer so sterben darf. Aber häufiger gefällt es dem Herrn, sich zu verherrlichen, indem er die Seinen rettet aus größter Not. Wenn die Feinde einen schon umzingelt haben und man keinen Ausweg mehr sieht und man nicht weiß, wie man sich noch irgendwie selbst helfen kann mit seiner Kraft und seiner Klugheit, dann bricht die Hilfe des Herrn mit Macht herein und beschämt uns wegen aller unserer Zweifel und Sorgen und Ängste, die wir hatten, weil wir nicht vertraut haben auf Gott. Aber es wäre zu kurz gegriffen, wenn wir hierin nur eine zeitliche Rettung sehen würden. Denn der Felsen, auf den Gott David und all die Seinen hebt, Dieser Felsen, er ist Jesus Christus, sein geliebter Sohn. Er ist unser sicherer, fester Grund. Wer auf ihm steht, wird nicht straucheln und nicht fallen. Wer auf ihm steht, ist ewig gerettet, ewig sicher, ewig erhoben über alle Feinde. Mag Gott es auch zulassen, dass unsere Feinde hier auf Erden über uns den Sieg davontragen. Mag er auch zulassen, dass sie unseren Leib töten. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Man könnte fragen, wovor soll ich mich denn mehr fürchten, als davor, dass jemand mich tötet? Gott sagt, fürchtet euch nicht vor denen. Was können sie schon tun? Sie können euren Leib töten. Das ist nichts für Gott. Wir stehen auf diesem Felsen, auf Christus. Und wenn wir auf ihm stehen, wenn wir an ihn glauben, brauchen wir nichts und niemanden zu fürchten als Gott allein. Denn dann haben wir ewiges Heil. Dann dürfen wir auf ewig wohnen im Haus des Herrn und sind ewig sicher geborgen in seinem Zelt. Selbst wenn die Menschen uns hier töten, gehen wir ein ins Leben, in die ewige Sicherheit beim Herrn, in unser Zuhause, wo wir hingehören. Also komm in das Haus des Herrn, komm in seine bluterkaufte Gemeinde und denke nach über deinen mächtigen Gott und schaue seine Freundlichkeit an, die er dir schenkt in seinem Sohn. Bringe deine Seele zur Ruhe in Christus. Was interessiert dich das Heer der Feinde und der Krieg, der draußen tobt? Christus vermag dich vor dem Allen zu verbergen. Und selbst wenn er es nicht tun sollte, so wird er dich heimholen ins ewige Vaterhaus, wo nie wieder ein Feind dich erreichen wird. Wie reagiert David nun auf die Rettung des Herrn? Weiter Vers 6. Opfer voller Jubel will ich opfern in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. Im Haus des Herrn, in seinem Zelt, sollen wir nicht nur nachdenken über Gott und seine Freundlichkeit anschauen, sondern wir sollen ihm auch voller Jubel opfern. Wir sollen ihm unseren Jubel bringen, wir sollen ihm Dank darbringen, sollen ihm singen und spielen, weil er würdig ist. Weil er seine Freundlichkeit leuchten lässt über uns, weil er große Machttaten tut, weil er uns rettet von allen unseren Feinden, weil er uns gestellt hat auf Christus den Felsen, deswegen gebührt ihm Jubel und Dank und Lobpreis. Und schaut, David preist den Herrn, obwohl er noch nicht die Rettung des Herrn erlebt hat. David spricht ja noch von der Zukunft. Vers 5, denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tag des Unheils, er wird mich verbergen im Versteck seines Zeltes, auf einen Felsen wird er mich heben, und nun wird mein Haupt sich erheben über meine Feinde rings um mich her. Das ist noch gar nicht geschehen. Das liegt noch in der Zukunft. Der Herr hat noch nicht eingegriffen, er hat diese Dinge noch nicht getan, er hat David noch nicht Rettung geschenkt, aber David hat nachgedacht über den Herrn und über seine Freundlichkeit. Er kennt ihn doch. Er hat doch gelesen von ihm in dem Heiligen Buch. Er hat ihn doch selbst erlebt. Er weiß doch, dass er ein Gott ist, der die Seinen retten wird. Und weil er Gott kennt, seine unwandelbare Treue, weiß er ganz gewiss, der Herr wird eingreifen. Geliebte, lasst uns nicht lasst uns in diesen schwierigen Zeiten nicht auf unsere Feinde sehen, sondern auf unseren Gott. Lasst uns nicht unruhig sein wegen der Bedränger und wegen Krieg, sondern lasst uns in Gottes Gemeinde seine Freundlichkeit anschauen, die er uns schenkt in Christus, durch den wir nehmen Gnade um Gnade. Lasst uns nachdenken über das Wesen Gottes und über seine Allmacht und seine Treue und seine Machttaten, mit denen er sein Volk zu allen Zeiten zu retten wusste. Lasst uns niemanden fürchten als unseren Gott allein. Und wenn du Furcht hast, wenn du Angst und Unruhe hast, dann lies mal nicht, was die Nachrichten sagen, sondern denke nach über deinen Gott und schaue seine Freundlichkeit an. Und lasst uns unserem Gott jubeln und ihm Dank opfern und ihn preisen mit Singen und Spielen, hier in seinem Haus, aber auch jeder für sich daheim, auch wenn wir seine Hilfe noch nicht sehen, auch wenn wir noch keinen Ausweg sehen, auch wenn vor uns das Meer ist und hinter uns das Heer und wir nicht wissen, wo der Ausweg sein soll. Lasst uns unseren Herrn preisen, ihm jubeln, weil wir wissen, dass er uns zu retten vermag, hier aus dieser irdischen Not, und weil wir wissen, dass wir ewig sicher sind auf dem Felsen, welcher Christus ist, der Herr. Amen. Ich will heute nicht weitergeben, wofür wir beten können. Ich glaube, dass wir das mittlerweile selbst schaffen. Ich hoffe zumindest, dass wir von der Predigt so berührt sind, dass wir wissen, was wir dem Herrn im Gebet darbringen wollen. Ja, dann hören wir jetzt noch die weiteren Anliegen. Ja.
Ja, lasst uns flehen, dass der Herr sich erbarmt über unsere Regierung, ihre Herzen auch lenkt und neigt wie Wasserbäche.
Passt schon? Oh, super. Danke. Gut, dass das so schnell geklappt hat. Ich hoffe. Gut. Ja, geliebte Brüder und Schwestern, wir machen weiter. Im Psalm 27 und betrachten heute die Verse 4 bis 6. Ich lese uns Psalm 27, die Verse 4 bis 6. Hört das Wort des Herrn. Eins habe ich vom Herrn erbeten. Danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tag des Unheils. Er wird mich verbergen im Versteck seines Zeltes, auf einen Felsen wird er mich heben. Und nun wird mein Haupt sich erheben über meine Feinde rings um mich her. Opfer voller Jubel will ich opfern in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. Amen. Amen. Nehmt gern Platz. David betet diesen Psalm in Zeiten großer Drangsal. In den ersten drei Versen, die wir letzten Mittwoch betrachtet haben, da sprach David von Übeltätern, die ihm nahen, um sein Fleisch zu fressen, von Bedrängern und Feinden. Und diese Feinde, sie waren viele und sie waren mächtig. David schreibt davon, dass ein Heer sich gegen ihn lagert und Krieg sich gegen ihn erhebt. Und nun würden wir doch erwarten, dass David zu Gott fleht, ihn aus dieser Bedrängnis zu retten und alle seine Feinde zu vernichten. Wenn man in so großer Bedrängnis ist, wenn es um Leib und Leben geht, dann ist das doch sicher die einzige Bitte, die einem auf den Herzen brennt. Herr, rette mich aus dieser Not, rette mich vor meinen Feinden. So wie uns vielleicht heute die Bitte auf dem Herzen brennt, wenn wir hören von Impfpflicht und Zwangsgeldern und Zwangshaft. Herr, rette uns aus dieser Drangsal. Die Feinde sind uns zu mächtig und zu viele. Ein ganzes Heer lagert sich gegen uns. Krieg erhebt sich gegen uns. Wir können an kaum etwas anderes denken. Herr, das ist unsere Bitte. Rette uns. Nun, was ist Davids Bitte? Vers 4. Eins habe ich vom Herrn erbeten. Danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens. Ja, auch auf Davids Herzen brennt nur eine einzige Bitte. Aber es ist nicht die Bitte, die wir vielleicht erwartet hätten. Die eine Bitte, die David an den Herrn richtet, dieses eine, das er von ihm erfleht, diese eine Sache, nach der er trachtet, nach der er strebt, sie zu erlangen, ist nicht die Rettung von den Feinden, nicht die Rettung aus dieser Bedrängnis, sondern zu wohnen im Haus des Herrn. Was interessieren ihn die Übeltäter und Bedränger und Feinde? Was interessiert ihn das Heer, das sich gegen ihn lagert und der Krieg, der sich gegen ihn erhebt? Ihn interessiert nur eins. Das Haus des Herrn, Gottes heiliger Tempel oder damals noch das Zelt der Begegnung. Darauf hat David all sein Sehen gerichtet. Er will wohnen im Haus des Herrn. Er will dort nicht nur mal gelegentlich Gast sein, sondern dort soll seine Wohnung, sein Zuhause sein. Der Ort, an dem er sich wohlfühlt, an den er immer wieder zurückkehrt, denn dort gehört er hin. Und zwar nicht nur, wenn ihm gerade mal danach ist. Auch nicht nur in Zeiten, in denen er vielleicht Not verspürt. Nein, sondern alle Tage seines Lebens. Jeden Tag. Sein Leben lang. Wenn du David an seinem Todestag gefragt hättest, was willst du heute, an deinem letzten Tag auf Erden, noch tun? Dann hätte er geantwortet, lasst uns in das Haus des Herrn gehen. Warum will David dort sein? Warum ist ihm das so wichtig? Warum ist das die einzige Bitte, selbst in so großer Bedrängnis? Vers 4. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Das Haus des Herrn, sein heiliger Tempel, ist der Ort, an dem David die Freundlichkeit des Herrn anschauen will, betrachten will. Er will sich daran erinnern, darüber nachdenken, wie freundlich Gott zu den Seinen ist. Dass er sich ihnen offenbart, dass er wohnt mitten unter ihnen, dass er ihnen gütig ist und ihnen hilft, dass er ihnen gnädig ist und ihnen vergibt, dass er sein Angesicht leuchten lässt über ihnen, dass er ihnen unzählige Segnungen und Gnadenerweise geschenkt hat. David will die Freundlichkeit des Herrn anschauen und David will im Tempel nachdenken. Nicht über irgendwas, sondern über Gott, über sein Wort und Wirken, über sein heiliges Wesen und seine furchtbaren Taten, wie er in vergangenen Zeiten stets treu sein Volk gerettet hat aus größter Not. Wenn vor ihnen das Meer war und hinter ihnen das ägyptische Heer und es keinen Ausweg mehr gab, wenn kein Mensch sich noch irgendetwas ausdenken konnte, wie er dort entfliehen konnte, da griff der Herr ein und rettete sein Volk auf wunderbare Weise mit seinem starken Arm. Vielleicht denkt David auch nach über seine Feinde, die sich draußen gegen ihn lagern, die danach trachten, ihn zu fressen, so wie es Asaf tat, als er nicht begreifen konnte, warum den Gottlosen alles gelingt und warum sie reich und mächtig werden, während er jeden Morgen gezüchtigt wird, jeden Tag leidet. Da schreibt Asaf im Psalm 73 ab Vers 16, da dachte ich nach, um dies zu begreifen. Eine Mühe war es in meinen Augen, bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes. Bedenken will ich dort ihr Ende. Fürwahr, auf schlüpfrige Wege stellst du sie, du lässt sie in Täuschungen fallen. Wie sind sie so plötzlich zum Entsetzen geworden? Sie haben ein Ende gefunden, sind umgekommen in Schrecken. Wie einen Traum nach dem Erwachen, so verachtest du, Herr, beim Aufstehen ihr Bild. Wenn wir im Haus des Herrn nachdenken über das Ende unserer Feinde, wie Gott sie plötzlich vernichten kann, zum Entsetzen machen kann, wie sie ein Ende finden werden, ja, wie sie vor Gott nicht sind wie ein Traum, wenn man erwacht. Man erwacht und er ist verschwunden und man nimmt ihn nicht für wahr. Das Haus des Herrn, der Tempel, der heute Gottes heilige Gemeinde ist, ist der Ort, an dem wir uns auch heute noch mitten im Toben der Welt, in ihrem Drohen, in all dem Aufruhr der Feinde, an diesen Ort kommen können und um dort uns zu besinnen auf Gott und auf seine Freundlichkeit gegenüber den Seinen und auf sein Gericht gegenüber den Feinden. Es ist der Ort, an dem unsere Angst und unsere Unruhe zum Schweigen kommen kann, weil wir darüber nachdenken, wer der Herr ist und was er zu tun vermag. Und weil David so über den Herrn und seine Freundlichkeit nachdenkt, kann er nun sprechen, Vers 5. Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tag des Unheils. Er wird mich verbergen im Versteck seines Zeltes. Schon in den ersten Versen dieses Psalms hatte David eine erstaunliche Zuversicht. Da hieß es, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht, vor wem sollte ich erschrecken? Wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger und meine Feinde, sie straucheln und fallen. Wenn sich ein Heer gegen mich lagert, fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Nun erfahren wir, warum David so eine übernatürliche Zuversicht hat, warum er so furchtlos sein kann im Anblick so großer Bedrängnis und Gefahr. Er weiß, dass der Herr ihn bergen wird in seiner Hütte am Tag des Unheils und ihn verbergen wird im Versteck seines Zeltes. Wenn das Unheil hereinbricht, wenn die Übeltäter und Bedränger und Feinde kommen, um uns zu fressen, wenn das Heer zum Angriff bläst und der Krieg losbricht, wird der Herr uns einfach nehmen und uns bergen, uns verstecken vor den Feinden, sodass sie uns nicht finden und das Unheil an uns vorüberziehen muss. Und er wird uns nicht irgendwo verstecken, sondern bei sich selbst. In seiner Hütte, in seinem Zelt. Er nimmt uns unter seinen Schutz, unter seine Fittiche. Wenn wir in der Hütte und im Zelt des Herrn sind, sind wir am sichersten Ort der Erde. Welcher Feind könnte dort eindringen und uns schaden? Dies ist das Bild der absoluten Sicherheit. Wenn Gott dich schützt, wenn Gott dich verbirgt in seinem Zelt, in seiner Hütte, dann kann niemand dich finden und niemand dir etwas tun, egal wie viele sie sind, egal wie mächtig sie sind, egal wie boshaft sie sind. Und haben nicht auch wir das erlebt in den letzten bald 2 Jahren, dass der Herr uns verborgen hat und geschützt hat in seinem Zelt vor unseren Feinden, dass wir uns nicht gesehen haben, nicht gefunden haben, uns nichts tun konnten? Und weiter schreibt David in Vers 5, auf einen Felsen wird er mich heben, und nun wird mein Haupt sich erheben über meine Feinde rings um mich her. Gott wird ihn herausheben aus dem Toben, aus dem Krieg der Feinde und wird ihn stellen auf einen Felsen, auf sicherem, festen, erhabenen Grund. Die Feinde umringen David von allen Seiten, sie sind rings um ihn her, aber Gott wird ihn aus ihrer Mitte, wird hineingreifen in ihre Mitte und wird ihn aus ihrer Mitte mit starken Armen herausziehen und wird ihn erheben über alle seine Feinde, sodass David sein Haupt über sie erheben wird. Das heißt, durch Gottes Rettung wird David den Sieg davontragen über alle seine Feinde. Und die Feinde müssen allesamt beschämt werden, wenn sie mit ansehen müssen, wie der Herr ihre bösen Pläne und Anschläge vereitelt in einem Augenblick, obwohl der Sieg doch schon so sicher schien. Sie waren doch so viele, sie haben sich doch schon gelagert, sie haben doch schon zum Krieg gerufen. Aber all die, die Davids Fleisch fressen wollten, müssen nur mit ihren eigenen Augen ansehen, wie Gott ihn erhöht über sie alle. Und ihm den Sieg gibt und alle Feinde beschämt und lächerlich macht. Denn der Herr macht zunichte den Ratschluss der Nationen, er vereitelt die Gedanken der Völker. Wenn der Herr mit uns ist, was kann ein Mensch uns tun? Und das heißt nicht, dass jeder Christ immer gerettet wird aus allen Gefahren. Manchmal hat der Herr verordnet, dass ein Christ gewürdigt werden soll, für ihn zu leiden und zu sterben. Und glückselig, wer so sterben darf. Aber häufiger gefällt es dem Herrn, sich zu verherrlichen, indem er die Seinen rettet aus größter Not. Wenn die Feinde einen schon umzingelt haben und man keinen Ausweg mehr sieht und man nicht weiß, wie man sich noch irgendwie selbst helfen kann mit seiner Kraft und seiner Klugheit, dann bricht die Hilfe des Herrn mit Macht herein und beschämt uns wegen aller unserer Zweifel und Sorgen und Ängste, die wir hatten, weil wir nicht vertraut haben auf Gott. Aber es wäre zu kurz gegriffen, wenn wir hierin nur eine zeitliche Rettung sehen würden. Denn der Felsen, auf den Gott David und all die Seinen hebt, dieser Felsen, er ist Jesus Christus, sein geliebter Sohn. Er ist unser sicherer, fester Grund. Wer auf ihm steht, wird nicht straucheln und nicht fallen. Wer auf ihm steht, ist ewig gerettet, ewig sicher, ewig erhoben über alle Feinde. Mag Gott es auch zulassen, dass unsere Feinde hier auf Erden über uns den Sieg davontragen. Mag er auch zulassen, dass sie unseren Leib töten. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Man könnte fragen, wovor soll ich mich denn mehr fürchten als davor, dass jemand mich tötet? Gott sagt, fürchtet euch nicht vor denen. Was können sie schon tun? Sie können euren Leib töten. Das ist nichts für Gott. Wir stehen auf diesem Felsen, auf Christus. Und wenn wir auf ihm stehen, wenn wir an ihn glauben, brauchen wir nichts und niemanden zu fürchten als Gott allein. Denn dann haben wir ewiges Heil. Dann dürfen wir auf ewig wohnen im Haus des Herrn und sind ewig sicher geborgen in seinem Zelt. Selbst wenn die Menschen uns hier töten, gehen wir ein ins Leben, in die ewige Sicherheit beim Herrn, in unser Zuhause, wo wir hingehören. Also komm in das Haus des Herrn, komm in seine bluterkaufte Gemeinde und denke nach über deinen mächtigen Gott und schaue seine Freundlichkeit an, die er dir schenkt in seinem Sohn. Bringe deine Seele zur Ruhe in Christus. Was interessiert dich das Heer der Feinde und der Krieg, der draußen tobt? Christus vermag dich vor dem Allen zu verbergen. Und selbst wenn er es nicht tun sollte, so wird er dich heimholen ins ewige Vaterhaus, wo nie wieder ein Feind dich erreichen wird. Wie reagiert David nun auf die Rettung des Herrn? Weiter Vers 6. Opfer voller Jubel will ich opfern in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. Im Haus des Herrn, in seinem Zelt, sollen wir nicht nur nachdenken über Gott und seine Freundlichkeit anschauen, sondern wir sollen ihm auch voller Jubel opfern. Wir sollen ihm unseren Jubel bringen, wir sollen ihm Dank darbringen, sollen ihm singen und spielen, weil er würdig ist, weil er seine Freundlichkeit leuchten lässt über uns, weil er große Machttaten tut, weil er uns rettet von allen unseren Feinden, weil er uns gestellt hat auf Christus, den Felsen. Deswegen gebührt ihm Jubel und Dank und Lobpreis. Und schaut, David preist den Herrn, obwohl er noch nicht die Rettung des Herrn erlebt hat. David spricht ja noch von der Zukunft. Vers 5, denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tag des Unheils. Er wird mich verbergen im Versteck seines Zeltes. Auf einen Felsen wird er mich heben. Und nun wird mein Haupt sich erheben über meine Feinde rings um mich her. Das ist noch gar nicht geschehen. Das liegt noch in der Zukunft. Der Herr hat noch nicht eingegriffen. Er hat diese Dinge noch nicht getan. Er hat David noch nicht Rettung geschenkt. Aber David hat nachgedacht über den Herrn und über seine Freundlichkeit. Er kennt ihn doch. Er hat doch gelesen von ihm in dem Heiligen Buch. Er hat ihn doch selbst erlebt. Er weiß doch, dass er ein Gott ist, der die Seinen retten wird. Und weil er Gott kennt, seine unwandelbare Treue, weiß er ganz gewiss, der Herr wird eingreifen. Geliebte, lasst uns nicht, lasst uns in diesen schwierigen Zeiten nicht auf unsere Feinde sehen, sondern auf unseren Gott. Lasst uns nicht unruhig sein wegen der Bedränger und wegen Krieg, sondern lasst uns in Gottes Gemeinde seine Freundlichkeit anschauen, die er uns schenkt in Christus, durch den wir nehmen Gnade um Gnade. Lasst uns nachdenken über das Wesen Gottes und über seine Allmacht und seine Treue und seine Machttaten, mit denen er sein Volk zu allen Zeiten zu retten wusste. Lasst uns niemanden fürchten als unseren Gott allein. Und wenn du Furcht hast, wenn du Angst und Unruhe hast, dann lies mal nicht, was die Nachrichten sagen, sondern denke nach über deinen Gott und schaue seine Freundlichkeit an. Und lasst uns unserem Gott jubeln und ihm Dank opfern und ihn preisen mit Singen und Spielen, hier in seinem Haus, aber auch jeder für sich daheim, auch wenn wir seine Hilfe noch nicht sehen, auch wenn wir noch keinen Ausweg sehen. Auch wenn vor uns das Meer ist und hinter uns das Heer. Und wir nicht wissen, wo der Ausweg sein soll. Lasst uns unseren Herrn preisen, ihm jubeln, weil wir wissen, dass er uns zu retten vermag, hier aus dieser irdischen Not. Und weil wir wissen, dass wir ewig sicher sind auf dem Felsen, welcher Christus ist, der Herr. Amen.